Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Zero, der Nachhaltigkeitspodcast der DVZ.
Wenn über Nachhaltigkeit in der Logistik gesprochen wird, steht gerade in Deutschland zumeist der Straßengüterverkehr im Fokus. Wie gestern bekannt gegeben wurde, stellt das Bundesverkehrsministerium jetzt 150 Millionen Euro für den Aufbau von gewerblicher Schnellladeinfrastruktur, das ist schon der erste Fastball, zur Verfügung. Die Wirtschaftsweisen hingegen sind sich bei der Frage E-Lkw oder Wasserstoff aktuell nicht richtig einig. Es gibt also mehr als genug aktuelle Themen, über die ich heute mit meinem Gast sprechen will. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zero, dem Nachhaltigkeitspodcast der DVZ. Mein Name ist Frederik Witt und ich freue mich sehr über den ersten Gast in diesem neuen Format. Und das ist Felix Schlieret, Energy Transition Specialist bei Renault Trucks. Moin Felix.
Moin Frederik.
Schön, dass du heute hier bist. Ich hoffe, du hast den Weg gefunden. Bist sicherlich nachhaltig mit dem Fahrrad gekommen, gehe ich von aus.
Ja, ich wohne ja auch in Hamburg, von daher war das easy mit dem Fahrrad. Das Einzige ist, bei der DVZ gibt es vorne dran zumindest keine Fahrradständer.
Das werde ich direkt weitergeben natürlich, das geht natürlich gar nicht. Ich habe schon gesagt, wir haben einige Themen heute vor. Wir wollen über den Straßengüterverkehr sprechen, über die Transformation. Da gibt es sehr, sehr viele einzelne Themen. Wir schauen mal, wo wir heute landen. Du hast da eine sehr, sehr spannende Rolle bei Renault. Ich würde dich aber gerne erstmal ein bisschen vorstellen und da schauen wir einmal auf deinen Werdegang, den ich auch durchaus spannend finde. Du hast während deines Studiums schon, wenn ich es richtig gesehen habe, bei BMW und dann bei Tesla gearbeitet. Also da warst du schon auf Fahrzeugseite unterwegs. Dein Bachelor hast du sogar mit Schwerpunkt, Bachelor of Engineering hast du mit Schwerpunkt auf Fahrzeugtechnik gemacht. Mhm. Danach aber den Master lag der Schwerpunkt eher im Thema erneuerbare Energien und Entrepreneurship. Mhm. Vielleicht Frage Nummer eins. Wie passt das zusammen?
Also tatsächlich, genau, bin ich für den Bachelor und das Studium nach München gegangen, in den Süden, und wollte da auch anfangs bleiben und hatte davor eine tolle Karriere bei BMW zu machen. Und dann war ich eines Tages in dem Assessment Center von BMW und habe auch gedacht, Nachhaltigkeit ist jetzt das Thema, darauf musst du alles setzen. Und hatte dann da so einen Abschlussvortrag vor so einem Management-Team. Quasi in so einem Programm für junge Nachwuchsführungskräfte. Genau, und ich habe gedacht, ich starte diesen Abschlussvortrag, indem ich jetzt jedem von denen so einen Schokobonbon, die ich vorher aus so einer Tüte rausgegriffen habe, in die Hand drücke. Und dann essen die Schokobonbons bestimmt und dann haben die diese Papiere in der Hand von den Schokobonbons und dann haben sie ein Müllproblem und dann stehe ich in dem Zeitpunkt schon wieder vorne und spreche dann an, ihr habt ein Müllproblem, ihr habt ein Recyclingproblem, das habt nicht nur ihr, das hat die ganze Automobilbranche, und starte einen exzellenten Vortrag. Das war eine Vorstellung.
Klingt gut.
Genau.
Ja, das war eine von der Idee zumindest.
Genau, klingt gut. Ich stand da dann vorne, also der Erste hat mich gefragt, willst du mich bestechen oder was soll das jetzt? Und kaum einer hat einen Bonbon aufgemacht und dann stand ich vorne und bin da reingestolpert, war da ganz nah am Blackout. Und ja, da bin ich aus diesem Programm dann rausgeflogen. Auch zu Recht, muss ich sagen, an der Stelle, aber das war für mich so ein Punkt Umorientierung, und dann bin ich, dann habe ich mich auch gefragt, will ich überhaupt in München bleiben, und naja, dann hatte ich noch eine Bewerbung in Hamburg offen und dann habe ich gedacht, wechsle ich mal die Seiten, und so bin ich von München nach Hamburg und dann auch tatsächlich angesprochen worden von Tesla, ob ich dann nicht im Store arbeiten will, und so bin ich von BMW zu Tesla, ja.
Und dann beim Studium erst Fahrzeugtechnik, dann aber erneuerbare Energien, wie ist da dieser Schritt, oder war das für dich trotzdem, hat das zusammengepasst?
Das hat für mich schon ein Stück weit zusammengepasst, also weil bei BMW war ich 2012, also wirklich da auch, wie gesagt, als Student, bei Tesla auch als Werkstudent, aber ich habe da schon auch gemerkt, und mich hat bei BMW auch die Elektromobilität begeistert, und ich habe gemerkt, das wird auf jeden Fall, also das wusste man auch damals schon, das muss man zusammenspielen, ne? Also die Energiewende funktioniert desto besser, desto mehr Batterien wir verfügbar haben, und von daher war das für mich eine sinnvolle Ergänzung im Masterstudium auch, ja.
Das heißt, auch immer schon die Idee gewesen, dann das beruflich irgendwann mal zusammenzubringen. Jetzt könntest du jetzt sagen, natürlich, das war klar, dass du bei Renault landest, aber es kommt ja noch was dazwischen, gleich.
Ja, genau, es kommt noch ein bisschen was dazwischen, weil ich dachte dann auch, dass es in Hamburg, man ist ja dann irgendwie in den 20ern ja auch noch recht naiv und ich dachte, Automobilindustrie geht überall in Deutschland bestimmt super und habe dann auch erst festgestellt, dass in Hamburg relativ wenig Automobilindustrie ansässig ist. Also es gibt ein Daimler-Werk und es gibt Autoliv, die machen so Anschnallgurte. Es gibt ein paar Sachen, aber es war jetzt nicht so die große Auswahl wie im Süden. Das weiß man heute, das weiß auch jeder unserer Zuhörer sicherlich, aber ich wusste das nicht und so bin ich dann doch noch mal ein paar andere Abzweigungen gegangen. Ja.
Du bist dann nach dem Studium erstmal in die Beratung gegangen.
Genau, also genau, Beratung, Zukunftsforschung, das, was wir da gemacht haben, war, dass wir uns, also im Prinzip war ich der Analyst, ich hatte einen Schreibtischjob, ich habe den ganzen Tag Startups gescreent, nach deren Businessmodelle und habe dann immer geguckt, was ist neu und was für Trends gibt es dahinter, wo gibt es jetzt wie viele Startups, so in der Trendforschung war ich quasi hier in Hamburg in Bahnfeld bei Trend One und genau, und dann habe ich aber ruckzuck auf einmal wieder für BMW gearbeitet, weil die auch in ihrer ihrer frühen Technologieerkennung auch quasi sich da viel mit auseinandersetzen. Und dann bin ich auch wieder München, Hamburg viel gependelt. Okay. Aber ja, genau, das war auf jeden Fall auch, das hat man ganz spannend von einer ganz anderen Seite zu gucken, ne? Weil da ist man wirklich am, man nennt es fuzzy Frontend of Innovation, also ganz der Anfang der Innovation, frühe Vorentwicklung, wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, mit 3D gedruckten Materialien auseinandersetzt oder neuen Oberflächen, die touch-sensibel sind, solche Sachen haben wir da gemacht oder ja, Mikromobility ist jetzt auch, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, deswegen die Sachen sind jetzt so langsam da.
Du hast schon gesagt, eben BMW, das heißt, da ging es dann auch immer mit den Kunden viel um Fahrzeugherstellung noch oder warst du doch in ganz andere Bereiche dann nochmal eingestiegen damals?
Also BMW hat sich, macht ja auch heute noch, Mobility as a Service ist ja immer noch ein Thema, jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so gehypt wie damals, aber da ging es quasi um alles rundum. Ne? Also da hat man auch gesagt, naja, wollen ja nicht mehr nur Autos verkaufen, sondern vielleicht eher Mobilität verkaufen, eher die Lösung verkaufen, die Reise von A nach B mit einem gewissen Komfort. Mhm. Und deswegen war da schon das große Thema und dann 2017, als ich das gemacht habe, da ging viel mit Ride-Hailing, Ride-Sharing los. Uber und Lyft waren in den USA noch ein großes Thema und wurden an der Börse gewettet. Und dann hat man da eben das ganze Startup-Feld, was da an neuen Trends hochkommt, gescreent. Ja.
Ja, spannend. Vielleicht nochmal ein Thema für einen ganz, ganz eigenen Podcast. Aber ja. Darum soll es heute nicht im Fokus gehen. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, zu deinem heutigen aktuellen Arbeitgeber, bist du dann aber nochmal zur Signal Iduna Gruppe gegangen für so knappe anderthalb Jahre. Ja. Was hast du da konkret dann gemacht?
Ja, also ich sag mal so, von dem Thema, ich habe auch gemerkt, dass Trendforschung ist spannend, aber andererseits hat man auch immer das Gefühl, okay, wir machen da viel Berichte und Reports und zeigen, wie die Zukunft sein könnte und vieles davon landet in der Schublade. Das war für mich auch ein bisschen frustrierend und ich habe mich dann gedacht, okay, wie wird denn die Innovation am Ende auf die Straße übersetzt? Ich bin jetzt so weit weg davon, ich habe keine Ahnung, was von den Ideen wir jetzt hier vorne reingeben, was kommt hinten auf die Straße und ich wollte es so ein bisschen weiter langlaufen, diesen Pfad und bin so in Beratung gekommen und war dann auch in Beratungsprojekten hier da bei Lufthansa zum Beispiel und anderen Kunden. Und ja, dann kam ein Stück weit auch Corona, ja, und dann war bei Lufthansa nicht mehr ganz so gut. Und wir hatten, und für mich war einfach spannend, auch die Unternehmensumgestaltung, die damit einhergeht, also dass ein ganzes Unternehmen sich eigentlich umstrukturiert. Ne? Wenn früher in einer Abteilung alle das Gleiche gemacht haben, dann kommt jetzt aus dem Agilen, aus der Softwareentwicklung eher, dass du cross-funktionale Teams haben willst, die möglichst viel von der Wertschöpfung selber als ein Team machen wollen. Und das war so ein Thema, das ich da entdeckt habe im Innovationsmanagement. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, in die Versicherungsbranche nochmal zu gehen, weil da gibt's, genau, mein ehemaliger Arbeitgeber war ein sehr mutiger Versicherer, der da vorangegangen ist. War eine schöne Zeit.
Sehr gut. Gut. Aber dann, sonst würdest du nicht hier sitzen, ging es vor knapp 2 Jahren, würde ich sagen, dann tatsächlich dann zurück in die Fahrzeugherstellung zu Renault Trucks. Genau. War das schon immer so im Hintergrund, dass du gesagt hast, du willst nochmal so auf diese Seite wirklich konkret zurück oder hat sich das irgendwie ergeben dann?
Ja, also ich sage mal so, meine Leidenschaft ist natürlich für gut, Transformation ist wahrscheinlich das, was unsere ganze Generation beschäftigt, aber schon einfach die Transformation und Antriebswende auch. Tatsächlich war es so, ich war jetzt eh schon auf der Suche oder mich am Umgucken, was gibt es. Und mein ehemaliger Arbeitskollege von Tesla ist jetzt mein Chef und der hat mich dann angesprochen und gefragt, hier hast du nicht Bock auf Antriebswende im LKW-Bereich, geht es jetzt auch so richtig los und wir sind vorne dran, will ich in meinem Team haben und dann konnte ich da nicht Nein sagen.
So hat das dann alles irgendwie einen Bogen wieder geschlagen, dann zu deiner ersten Station im Studium. Ist auch schön.
Genau.
Sehr gut. Super. Ja, vielen Dank für diesen kurzen Abriss. Dann würden wir jetzt gleich schauen, was du jetzt genau bei Renault aktuell machst. Bevor es damit losgeht, machen wir aber nochmal eine ganz kurze Werbeunterbrechung.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Da sind wir auch schon wieder bei Zero, dem Nachhaltigkeitspodcast der DVZ, mit Felix Schlegert heute von Renault Trucks. Und Felix, wir wollen jetzt endlich zum Thema kommen, nachdem wir eine lange Einleitung zu deiner Person hatten, die ich auch spannend fand. Deine aktuelle Rolle bei Renault Trucks. Laut LinkedIn bezeichnest du dich selbst, und ich glaube, das ist auch deine offizielle Funktion, als Energy Transition Specialist und auch aber als agiler Coach, Agile Coach. Ich weiß gar nicht, gibt es den deutschen Begriff agiler Coach überhaupt?
Ja, gibt es auch. Aber wir sagen meistens Agile Coach.
Agile Coach, genau. Ja. Ist das eine Doppelrolle auch oder ist das eigentlich, dass du eher eins von beiden machst? Vielleicht kannst du erstmal die Begrifflichkeiten einmal vielleicht auseinander dividieren.
Also ich, genau, Agile Coach, ne, und das ist ja im Prinzip das, was ich vorher gemacht habe, dass wir wirklich die Art der Zusammenarbeit, ne, das hängt auch viel, kommt aus der Softwareentwicklung, dass man sich mit einem Backlog arbeitet, dass man ganz klar weiß, an welchem Thema arbeitet man zusammen als Team, dass man diesen Ort der Wahrheit hat, was steht jetzt wirklich an Arbeit an. Das habe ich einfach nicht losgelassen. Das kannst du, glaube ich, auch jeder, der das einmal gemacht hat, der kann das nicht mehr loslassen. Und das versuche ich jetzt natürlich in meine tägliche Arbeit, in mein Team mit einzubringen. Aber die Vereinbarung ist da schon eher, dass es so bei 20% liegt, genau. Und 80% ist wirklich das Energy Transition Specialist. Manche Kollegen sagen auch der Transistor oder was auch immer. Ne? Also das ist ein sperriger Begriff, das weiß ich. Ich sage immer, ich bin für die Elektromobilität, weil tatsächlich ist es zu 90% das. Ich beschäftige mich auch mit den anderen Sachen, auch so. Ne? Aber genau.
Dann erzähl mir doch mal, wie dein Arbeitgeber Renault Trucks aufgestellt ist. Also wenn du sagst, du bist im Thema Elektromobilität, klar, wir wissen, ihr stellt Elektrotrucks her. Erzähl mal, in was für einem Team arbeitest du da? Wie seid ihr aufgestellt? Gib uns mal gerne einen kleinen Einblick erstmal, wie es so generell aussieht bei euch.
Genau, also ich würde sagen, die Wette, auf die mein Chef da damals eingegangen ist, auch als er das Team aufgebaut ist, also der war vorher eine One-Man-Show, ja, also der kam von Tesla und hat dann das quasi bei Renault gemacht und die Wette war, ja, wir können jetzt in Renault, als Renault in Deutschland einiges verändern, weil wir haben diesen Vorsprung. Wir haben quasi den Baukasten von der Volvo Group Trucks Technology. Wir haben dieselben Fahrzeuge, dieselben Batterien und wir sind da einfach ein Stück weit vorne dran. Und jetzt könnte man als Renault Trucks dann quasi da seine Marktanteile mal schnell, wenn die Energiewende mitkommt, die Antriebswende mitkommt, könnte man die mal verdoppeln, verdreifachen oder noch mehr. Und dementsprechend hat er ein Team aufgebaut, was wir jetzt dann relativ schnell von 1 auf 10 gekommen sind. Mhm. Genau, und wir machen diesen sogenannten 360-Grad-Ansatz, eben, dass wir, weil ich sag mal, früher war die Beziehung relativ easy. Du hast irgendwie einen LKW gekauft für 100.000 Euro und du hattest einen Einkäufer, der hat da eben geguckt und hat dann beim Verkäufer auch mehr oder weniger gesagt, naja, das gleiche wie immer und jetzt gibt's hier noch die 3 Sensoren und den Tempomat und ansonsten bleibt so. Und das ist jetzt natürlich schon was anderes, da kommt so viel mehr mit und das versuchen wir eben alles abzudecken. Ne?
Bevor wir da gleich einsteigen, das ist natürlich ein großer, großer Komplex, denn wie wir euren Ansatz eigentlich mal anschauen wollen, du bist da eben so drüber hinweggegangen, die Verbindung zu Volvo Trucks. Mhm. Das wissen sicherlich einige, aber nicht alle. Renault Trucks gehört schon, glaube ich, seit Anfang der 2000er Jahre zur Volvo Group. Mhm. Und Volvo Trucks, wissen wir, ist ja auch bei dem Thema E-LKW schon sehr weit vorne, relativ früh gewesen. Und du hast schon gesagt, ihr könnt davon profitieren. Gibt's da konkreten Austausch, wie kann ich mir da die Zusammenarbeit vorstellen oder seid ihr schon eigentlich sehr autark unterwegs?
Wir sind eigentlich schon sehr autark unterwegs, gerade so was den ganzen Ansatz, was wir in Deutschland machen als Team, wir sind ja quasi eine Vertriebsregion, was wir an Services anbieten rund ums Fahrzeug, sind wir autark unterwegs. Wir haben am Ende wie gesagt, den Baukasten, wir haben dieselben Batteriepakete, wir haben dieselbe Technologie und wir profitieren natürlich von der Erfahrung. Ja, die Fehler zum Beispiel, die kennen wir, wenn wir Probleme haben mit den Fahrzeugen. Die Kinderkrankheiten, die Ersatzteile, die Werkstätten laufen zusammen. Also ich meine, das sind immer noch Dual-Branded-Werkstätten. Da profitieren wir. Aber jetzt, was das Go-to-Market angeht, haben wir schon unterschiedliche Strategienansätze.
Das heißt, gibt es dann da trotzdem irgendwie Austauschrunden mit den ähnlichen Teams von Volvo Trucks? Also gibt es da trotzdem Kommunikation oder?
Ja, also genau. mehr informell als formell, aber das gibt's natürlich. Also man weiß, man kennt die Kollegen und man weiß, was funktioniert bei denen und genau, da gibt's schon Austausch, wobei man auch schon sagt, man möchte die Marken ein Stück weit trennen. Also ich glaube, früher war es ein Stück weit so, dass die Verkäufer entscheiden konnten, verkaufe ich einen Volvo oder verkaufe ich einen Renault und gegebenenfalls beim Volvo einfach mehr verdient haben. Und das war natürlich zu Lasten von Renault. Und dann hat man irgendwann gesagt, dann trennen wir die Marken ein Stück weit wieder mehr auf und positionieren die auch im Wettbewerb zueinander. Und das ist jetzt heute so.
Gut, du hast eben schon kurz euer Angebot angerissen. Ihr bezeichnet das ja als 360-Grad-Angebot. 360-Grad ist ja so ein schöner Begriff, irgendwie auch so ein guter Marketingbegriff zu sagen. Ja. Okay, wir machen das ganze Paket. Fang doch gerne damit an. Wie sieht euer konkretes Angebot für eure Kunden aus, also dieser ganzheitliche Ansatz, den ihr verfolgt?
Genau, also das würden wir auch, oder das ist ja auch Teil unseres Teams, dass wir den immer weiterentwickeln und anpassen, ne, an die Situation. Und ich glaube, das ist auch das, was am Ende Lösungsvertrieb ist, weil ganz viele Kunden stehen, wie gesagt, heute da mit ihren heutigen Strukturen und wissen, wir müssen irgendwas verändern, aber haben jetzt noch nicht eine konkrete Idee, wo müssen wir hin, was brauchen wir dafür alles, was gehört alles dazu. Und wir kommen normalerweise erstmal von den Bedarfen oder wir reden mit den Kunden, ne? Viele, ich sag mal so, einige Unternehmer kommen einfach aus gesundem Menschenverstand und sagen, wir müssen ja irgendwann mal was anders machen. Das ist natürlich das schönste Beispiel. Damit kann man gut anfangen. Es ist jetzt aber auch mehr und mehr das Thema, wir haben zum Beispiel diese SBTIs, die Science-Based Targets Initiative, der eine oder andere auch schon mal gehört. Was eben basierend auf den Pariser Klimazielen im Prinzip Reduktionsziele sind. Ne? Das war für mich auch ein Grund, was mich wirklich überzeugt hat, zu Renault Trucks zu kommen. Wir sind da auch committed. Wir waren, glaube ich, einer der ersten LKW-Hersteller, die gesagt haben, ja, wir wollen unsere Emissionen um 50% und mehr reduzieren bis 2030. Und das bedeutet natürlich auch eben eine ganz starke Elektrifizierung. Das gibt es, die SBTIs, und was es sicherlich jetzt auch noch kommt, ist CSRD, ja, um noch ein Fremdwort mit reinzubringen, diese Corporate Sustainability Reporting Directive, aber das ist ja das Thema, dass wir quasi die Berichtspflicht, ihr habt da auch im Podcast schon sicherlich mehrfach drüber gesprochen, die Berichtspflicht über Nachhaltigkeitsdaten auf ein Level gehoben wird mit den anderen Kennzahlen, Bilanzen, die man in Unternehmen erhebt. Und das, sage ich mal, wird Unternehmen dann auch mehr und mehr dazu zwingen, mehr Nachhaltigkeit einfließen zu lassen. Und das ist so der Ansatz, ja. Und das ist das, worüber es typischerweise im ersten Gespräch mit Kunden geht.
Das heißt, um da einmal kurz einzuhaken, die Kunden merken diesen Druck von der CSRD jetzt schon, oder ist das deine Vermutung? Weil das ist jetzt auch so, was wir gerade so merken. Ja. Einige sind da schon früh dran, haben wir auch im Vorgespräch schon, natürlich die Großen sind da schon dran, aber auch viele kleine Unternehmen tun sich natürlich mit diesen Reporting-Pflichten noch schwer. Geht das jetzt schon los, dass sich viele bei euch melden und sagen, hier, das müssen wir machen und kommen, oder denkst du, das geht jetzt erst so los?
Nee, das geht jetzt erst los. Also die Großen, ja, die großen Versender und wirklich die Großen, die wissen, die sind teilweise schon jetzt berichtsverpflichtet, aber bei den meisten Kleinen kommt es erst jetzt. Und da sehen wir natürlich auch Teil unserer Aufgabe zu sagen, hey, in 2026, wer gibt dir deine Aufträge? Ah, okay, das ist vielleicht auch ein Großer. Und weißt du, dass der 2026 seine Emissionen da berichtsverpflichtet ist? Und dann schreibt er vielleicht seine Transporte, weiß ich nicht, seine Containertransporte oder was auch immer, schreibt er dann CO2-frei aus. Und dann sagen die, ah ja doch, sowas haben wir auch schon mal gemerkt. Und dann reden wir darüber und erklären, was da von der EU kommt. Und das ist natürlich ein guter Einstieg. Und da haben wir auch eine Aufklärungsarbeit, und in dem Zuge machen wir auch Events, Infoveranstaltungen, Webinare. Ja.
Das heißt, wenn man sich so früher vorstellt, wie denn der Staubsauger-Vertreter von Tür zu Tür geht, rufst du jetzt bei den Speditionen an und sagst, hallo, ich bin Felix, ich würde gerne mit Ihnen über Elektromobilität sprechen, oder?
Nein, das machen wir tatsächlich nicht. Aber also wir machen natürlich viel über Events, machen viel über den bestehenden Kunden, erstmal mit ihnen zu sprechen. Aber ja, gut, ein bisschen machen wir schon als Staubsaugervertreter, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Baustelle angucken, da machen wir es jetzt so, dass wir haben da Vorführfahrzeuge, die mit einem Container drauf sind oder auch ein Abroller oder auch ein Niederflurfahrzeug als Müllsammler für die Stadt. Und dann, wenn ich die Fahrzeuge mir gebucht habe, dass man die hier hat, dass wir die hier testen können in Hamburg, dann rufe ich schon die Entsorger auch an und sage, habt ihr da mal Interesse an so einem Fahrzeug generell, das zu testen? Das könnte man jetzt auch mal ausprobieren und dann starten wir so quasi in so einen Gesprächsvorgang. Habe ich das erstmal als Anker sozusagen oder als, ja.
Sehr gut. Ihr wollt ja Unternehmen bei der Dekarbonisierung des Fuhrparks begleiten und nicht einfach nur sagen, wir stellen euch jetzt hier 3 E-LKWs auf den Hof und dann sind wir wieder raus. Das ist ja der Ansatz. Kannst du denn, klar, das ist bei jedem Unternehmen anders, aber so in einigen Punkten zusammenfassen, was nötig ist, damit so ein Dekarbonisierungsprozess erfolgreich ist? Also wie muss sich ein Unternehmen überhaupt aufstellen, damit das gelingen kann?
Also was man halt, ich glaube, das, was wir jetzt ganz oft merken, ne, also vielleicht nochmal zurück zu dem 360-Grad-Ansatz, wir machen dann relativ oft eine Reichweitensimulation erstmal, damit der Kunde auch ein Stück weit, weil wir kennen das aus dem Pkw-Markt, da ist eine super Reichweitenangst. Wir machen dann mal eine Simulation, zeigt auch mal eine typische Tour, die du fährst, jetzt nicht die längste, vielleicht auch nicht die kürzeste, sondern irgendwas zwischendrin. Und dann gucken wir mal, wo gibt's da jetzt schon Ladestationen. In Hamburg haben wir schon die eine oder andere Ladestation. Wir wissen auch, wo Partner wie zum Beispiel Mylands Ladestationen aufbauen oder auch von Aral Puls diesen Ladekorridor, wo zumindest Ladestationen LKW-ready sind oder auch mit der Shell sind wir im Austausch. Und dann kann man erstmal so die Touren gucken, was ist technisch möglich. Und ich sag mal so, dann findet man meistens einen guten Schritt zum ersten LKW. Und der erste LKW geht fast bei jedem Spediteur noch irgendwie mit dem aktuellen Stromkapazität, was er an seinem Standort hat, unter. Ja? Also das ist zumindest im Einschichtbetrieb kann man einen LKW über Nacht vollladen und das geht auch mit einer kostengünstigen AC-Ladeinfrastruktur. Und das wäre auch meine ganz klare Empfehlung, damit jetzt anzufangen. Weil das, was hinten rauskommt, ist, ich habe nicht genug Strom. Ich brauche einen Trafo und er muss, wie groß muss er überhaupt sein? Dann spricht man mit dem Netzbetreiber und dann sagt er, ja, wie viel willst du denn? Und fragt man sich wieder, ja, also ich habe jetzt 30 LKWs, keine Ahnung, muss ich jetzt einfach 30 LKWs mal 150 kW rechnen? Das wäre dann sehr, sehr viel. Ne? Und dann da starten dann auch unsere Projekte, dass wir dann wirklich dediziert die Touren angucken und gucken, wie viel Energie braucht welcher LKW, in welchem Zeitraum muss er das laden? Ihr musst du die Touren optimieren, damit du nicht so einen super Peak-Bedarf hast, weil das musst du letztendlich auch zahlen. Ne? Das sind dann die Netzanschlussgebühren, die du zahlen musst. Und daraus wird dann ein Dekarbonisierungsprojekt. Und ich sag mal so, das schöne Bild, was man am Ende hat, ne, ist zum Beispiel, dass wir dir sagen können, okay, bis 2032 kannst du klimaneutral sein. Du kannst jetzt da, heute kannst du 2 LKWs austauschen. Dann müssen wir uns mit dem Netzbetreiber in ein Gespräch gehen, weil du brauchst 2032 einen 800 kVA-Trafo. Und dann kannst du in 2026 nochmal 2 LKWs austauschen. Dann werden wir auch über die nächste Batteriegeneration sprechen. Dann kannst du 2028 in unserer 4. Batteriegeneration wahrscheinlich nochmal weitere LKWs austauschen. Dann hat man so einen Plan. Dann kannst du vielleicht noch HVO mit reinnehmen. Aber da hat man einen Plan. Und den kann man verwenden. Da kann man zum einen mit dem Netzbetreiber sprechen. Da kann man auch mit Banken drüber sprechen. Kann man sagen, schau mal, ich habe das und das. Da kann man mit seinen Kunden drüber sprechen. Und ich meine, jeder von uns weiß, so ein Plan, der wird niemals zu 100% aufgehen. Ja, die eine Ladestation wird nicht gebaut und die eine Tour kann ich nicht machen. Aber ein Plan ist schon mal eine gute Orientierung und man hat eine Orientierung, wo man hingeht, wo man hin will. Und von da aus kann man dann losstarten und in Gespräche gehen, wie gesagt, mit Banken zur Finanzierung oder auch mit Netzbetreibern, was den Trafo angeht und auch mit Kunden.
Und dann begleitet ihr eure Kunden dann auch in den kommenden Jahren. Das ist schon der Plan. Oder sagt ihr dann irgendwann so, ihr seid jetzt auf dem Weg und dann zieht ihr euch raus? Oder?
Genau, hier hast du einen Schlüssel, jetzt bin ich weg. Nee, das ist, also ich bin auch ganz froh, ich habe keine Provision oder sowas. Ich kann das wirklich begleitend machen und kann mich da auf den Customer Success, auf die Kundenzufriedenheit konzentrieren. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich das längerfristig begleiten kann und nicht dann weg bin, wenn der LKW verkauft, sondern eigentlich, wenn der LKW verkauft ist, der erste LKW, dann geht's für mich erst los, weil ich dann mal sagen kann, okay, schau mal, der erste LKW funktioniert und sind die Fahrer jetzt alle, haben die total Reichweitenangst, was ja auch am Anfang häufig Thema ist. Ich steige in LKW ein und da steht irgendwie, weiß ich nicht, nach einem halben Tag steht da noch 150 oder 200 Kilometer Reichweite, dann steige ich wieder aus. Ne? Also und dass diese Ängste, sag ich mal, Berührungsängste, wenn wir die abgebaut haben, dann können wir eigentlich darüber sprechen, hey, kannst du dir nicht vorstellen eigentlich, ne? Oder wie stellst du dir dein Unternehmen vor in 2034, in 10 Jahren? Und dann können wir darüber anfangen zu reden, was müssen wir bis dahin machen. Ne?
Hast du eben schon das schöne Wort Berührungsängste genannt. Das ganze Thema E-LKW-Transformation, das ist ja teilweise auch mit ja, viel Unsicherheit im Markt behaftet. Also gerade jetzt, wenn wir darüber sprechen, Ende letzten Jahres dann die Einstellung der KSNI-Förderrichtlinie zum Beispiel, wo nochmal was weggefallen ist. Aber auch generell, du hast es schon gesagt, Ladeinfrastrukturausbau, da gibt es noch viele, viele Fragezeichen im Markt. Sind das dann wirklich viele Gespräche, wo du erstmal dann auch die Angst oder Unsicherheit nehmen musst und sagst, okay, es funktioniert, vielleicht nicht in der breiten Fläche, aber der E-LKW an sich ist einsatzfähig. Ist das schon, dass du auf dieser Ebene erstmal die Leute abholen musst häufig?
Schon tatsächlich. Also wir haben eine relativ große Demo-Flotte. Ich glaube aktuell 14 Fahrzeuge, damit wir am Ende das auch beweisen können, ne? Dass wir nicht nur die Typen sind, die mit der tollen PowerPoint-Schlacht dir was von der Zukunft erzählen.
Klingt sondern, immer gut erstmal.
Genau, klingt immer gut, aber damit überzeugst du dann den Spediteur doch nicht. Also damit kann man in der Beratung einiges machen. Aber nee, da braucht man am Ende auch einen LKW und da drauf läuft es dann auch hinaus, ne? dass man den fährt und dann, ich habe auch Kunden, der man muss den richtigen Fahrer finden, aber wenn du den richtigen Fahrer findest, der ist dann begeistert, der sagt dann, kennt die Themen alle, ne? Ich habe hier weniger Vibration, weniger Lärm, ich bin abends weniger angestrengt und die anderen nennen mich jetzt Elektrohans, ja, ist mein Papa. genau, also und dann ist auch eine Selbstidentifikation mit dem Fahrzeug und dann kann das positive Abstrahleffekte haben. Aber man muss das, sag ich mal, man muss die Leute frühzeitig mitholen. Das merken wir schon auch. Man muss auch nicht nur irgendwo auf hoher Management-Ebene Entscheidungen treffen, sondern das ist mir auch ganz wichtig, dass wir die Fahrer frühzeitig mitnehmen und begeistern auch für die Technik. Das ist auf jeden Fall möglich, aber man muss sie halt abholen und nicht sagen, hier, da ist der LKW und er hat noch nie was gehört, steigt ein, fragt sich an, ist der Motor überhaupt an, ja. Guckt auf die Reichweite und hat im Zweifelsfall ein schlechtes Erlebnis. Das wollen wir natürlich verhindern.
Das heißt, du bist dann auch derjenige, der dann auch mal mit dem Fahrer spricht, dass du bist nicht derjenige, der nur mit dem Geschäftsführer redet oder wie ist dann so die Kommunikationsebene da?
Also sehr gerne spreche ich auch mit dem Fahrer. Ich muss sagen, ich mache gerade einen LKW-Führerschein. Ich habe den jetzt auch bald und dann will ich das auch noch mehr machen. Ich habe aber tatsächlich, sind wir jetzt nicht alle 10 Leute, die ich vorhin angesprochen habe, machen nicht dasselbe, sondern wir haben 2 Leute davon, die dediziert nur Flottenbetreuung machen. Mhm. Und der eine davon ist, glaube ich, 20 Jahre Betriebsleiter gewesen. Das ist auch cool, dass ich da ein bisschen Mix im Team und der macht das super. Also der kann besser, der spricht besser die Sprache des Fahrers und der kann die authentischer abholen, was für Neuerungen das jetzt bedeutet und auch was das bedeutet, wenn der LKW stehen bleibt. Ich hoffe, das in der Zukunft auch noch mehr zu können, aber momentan mache ich noch einen Führerschein und dann muss ich, sag ich mal, auch erstmal Kilometer runterspulen und Erfahrung sammeln, damit ich auch aus der Praxis sprechen kann.
Wie alt bist du denn mit dem Führerschein? Dann kann man schon den nächsten Podcast-Termin ausmachen, wenn du dann auf der Straße unterwegs bist.
Ich habe an meinem Geburtstag am 29. Mai, ich glaube, das ist nächste Woche, habe ich die C-Prüfung. Genau. Und dann machen wir auch eine Roadtour mit einem E-LKW im Juni durch ganz Deutschland. Also ich hole den in, wenn es denn alles gut geht, dann hole ich den selber ab in Belgien und fahre den über Bremen, Hamburg bis nach Berlin und dann übernehmen Kollegen und fahren über München bis zum Truck Grand Prix.
Sehr schön. Nah am Produkt, so soll es natürlich sein.
Das ist die Idee, dass wir das.
Sehr schön. Gut, ja, eine der drängenden Fragen ist ja immer, lohnt sich die Anschaffung vom LKW? Das ist ja immer die große Frage. Wir können auch gleich nochmal über die aktuellen Kostenunterschiede vielleicht nochmal kurz sprechen. Ich meine, die Kosten sinken ja, die waren sehr hoch, Stichwort Förderung hatten wir eben. Aber ihr schreibt ja auch auf eurer Website zum Beispiel, dass sich das unter Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten, des Total Cost of Ownership, da haben wir wieder so eine Abkürzung, TCO, das ist ja auch so ein Begriff, den kennt man, ja, die Kosten, ja, sich dann der Preisunterschied gegenüber dem Diesel-LKW erheblich verringert. Könnte man auch sogar sagen, mittlerweile vielleicht sogar, dass es billiger ist, über die Gesamtbetriebsdauer einen LKW zu haben?
Ja, doch. Also wir haben auch, also und tatsächlich werden auch in dieses Jahr in Hamburg noch mehrere LKWs losfahren, wo das in die TCO auch so rauskam, dass es am Ende kostengünstiger ist. Es war natürlich jetzt ein Schlag ins Gesicht für uns und für die Branche, dass das KSNI so abrupt weggefallen ist, weil wir halt auch einfach ganz lange gewartet haben drauf. Aber es ist schon so, ne, ich sag, wenn man so eine grobe Rechnung macht, wenn ein LKW 120 Kilometer am Tag fährt, das ist echt nicht viel, ne? Dann sind schon im Prinzip Maut- und Energiekosten genauso großer Faktor wie die Anschaffungskosten. Und wir können ja mit dem E-LKW schon auch 300-400 Kilometer am Tag fahren im Einschichtbetrieb und dann immer noch kostengünstig über Nacht voll machen. Und wenn ich so viel Kilometer fahre, dann sind einfach Maut- und Energiekosten sind mehr als 4.000 Euro. Und die Energiekosten, ne, ist so der eine Faktor, der kann sich, wenn ich 40 Cent habe, ist es ungefähr genauso teuer wie der Diesel. Viele Spediteure laden Gewerbestrom für ein paar und 20 Cent. Der eine oder andere hat noch Photovoltaik dazu. Und dann habe ich die Energiekosten schon halbiert. Und die Maut fällt aktuell auch noch komplett weg. Kommt 2026 dann leicht wieder, wird aber auch nicht der CO2-Anteil mitkommen. Aber so kannst du dann nachvollziehen, ne, im Prinzip der Anschaffungspreis ist eben nur ein Teil vom Kuchen und bei den anderen Teilen vom Kuchen kann ich sehr viel einsparen. Und da muss man sich wirklich Fall für Fall angucken, ja, und aber zwischen 30.000 Kilometer, was jeder E-LKW locker fahren kann pro Jahr und ich sag mal 70.000, 80.000 Kilometer, was ich auch noch hinbekomme jetzt ohne große Planung. Wir haben auch welche, die fahren mehr, ja, da müssen wir dann wirklich gucken, wo ist die öffentliche Ladeinfrastruktur und was kostet die wieder. Aber dazwischen gibt's, sag ich mal, bei vielen Spediteuren ein paar Fahrzeuge, die in diese Kategorie fällt und da würde ich auch jedem empfehlen, schaut euch mal an, ob das nicht Sinn macht, die zu elektrifizieren, weil da kann ich jedenfalls schon mal Kosten sparen und dann habe ich schon mal einen Fuß in der Tür beim Thema und kann schon mal diese nachgelagerten Prozesse, die wir jetzt besprochen haben, was auf uns zukommt, Trafo, CSRD und sonst was, habe ich schon mal den ersten Schritt gemacht in die Richtung.
Jetzt ist natürlich immer durchaus aufwendig, so eine Einzelfallbetrachtung zu schauen, wie sind die Einsatzgebiete und so. Wann ist denn der Zeitpunkt erreicht, dass wir sagen, es ist ein Selbstläufer, kauft den E-LKW? Also gibt es einen konkreten Zeitpunkt, einfach aus regulatorischen Gründen, oder gibt es technologische Gründe, wo du sagst, okay, wenn das und das erfüllt ist, dann ist der E-LKW immer die bessere Wahl?
Ich würde für 2026 schätzen, dass wir dann, dass es dann ziemlich klar ist. Ich glaube, dann haben wir die ersten MCS-Ladestationen, was dann auch ermöglicht, dass ich auch längere Strecken elektrisch fahren kann. Dann haben wir aber auch, sage ich mal, ein initiales Nadelnetz, was Milens jetzt gerade ganz viel aufbaut. Da werden dieses Jahr in Deutschland noch erste Standorte eröffnet. Und dann, ja, ich meine, die Mautersparnis habe ich immer noch. Ich habe dann auch, sage ich mal, mit ETS2 den Zertifikatehandel, der auf uns zukommt, der auch das noch ein Faktor mitspielen wird. Und dann glaube ich, wäre meine Schätzung, dass dann man dann erstmal guckt, geht's nicht elektrisch und nur im Notfall mit Diesel macht.
Eine Frage, die ich dir natürlich noch stellen muss, ist nicht die Frage trotzdem zu den Kosten des E-LKWs. Ja. Ist der E-LKW irgendwann genauso teuer wie ein Diesel oder ist das einfach aus Gründen der Technologie gar nicht machbar kurzfristig oder ist einfach durch den Hochlauf und durch die höheren Stückzahlen, dass jetzt eine Entwicklung, die relativ schnell gehen könnte?
Also natürlich fällt der Preis, ne, mit den wenn wir die Batterien einkaufen, das war wir haben ja jetzt irgendwie Stückzahlen von ein paar und 1000 LKWs und wenn du mal guckst, wenn du mal mein vorheriger Arbeitgeber, wenn man bei Tesla anguckt, wann hatten die so solche Stückzahlen? Also das ist schon mehr als 10 Jahre her und da waren die Fahrzeuge auch noch sehr teuer. Ne? Also das hängt schon stark mit der Skalierung zusammen, dass die LKWs jetzt noch teuer sind, weil die Batterien einfach einen großen Anteil ausmachen. Und das kann man schon sehen, dass es fällt. Aber ich glaube, es wird niemals auf den Preis fallen, ganz wie ein Diesel. Also das ist ganz einfach, die Batterien werden teuer sein. Oder was heißt niemals, aber in der nächsten Dekade wird es nicht auf diesen Preis abfallen. Aber genau, man muss halt wirklich, man darf sich nicht so auf die Anschaffungskosten versteifen, denn wie gesagt, habe ich beispielsweise Photovoltaik auf dem Dach und die rechnet sich ja für Spediteure oftmals auch, ne? Also die rechnet sich auch und amortisiert sich über 10 Jahre. Und dann tue ich aber von der Photovoltaik eigentlich den Strom für 8 Cent einspeisen und verkaufen. Ja gut, ich kann aber natürlich auch, kann den Strom auch an mich selber verkaufen und in LKW zum Teil laden. Und wenn ich für 8 Cent den Strom lade, dann genau. Dann ist wahrscheinlich die Kosten verglichen mit einem Diesel ein Sechstel oder sowas. Und das macht mich dann natürlich, wenn ich diese Voraussetzung habe in 2026, das macht mich dann auch wettbewerbsfähig gegenüber der Konkurrenz.
Ja, da sind wir jetzt ja schon direkt beim nächsten Thema, nämlich die Infrastruktur, die wir jetzt auch nochmal besprechen wollen. Wir nehmen heute am Mittwoch, 22. Mai auf. Mhm. Gestern kam die Nachricht aus Berlin, dass jetzt das Bundesverkehrsministerium ein Förderprogramm zur Errichtung gewerblicher Stellinfrastruktur fortsetzt und Unternehmen jetzt mit 150 Millionen Euro unterstützen möchte bei dem Aufbau. Erstmal dein erster Eindruck.
Gut, es ist schlecht, gut.
Zu wenig, zu viel. Gibt's zu viel überhaupt?
Es ist gut. Alles, was für Ladeinfrastruktur ist auf jeden Fall gut. Denn wir brauchen noch viel mehr Ladeinfrastruktur. Das ist mein erster Eindruck, ja. Und ich habe jetzt auch noch gar nicht mich so viel mehr damit auseinandergesetzt, wenn auch nochmal unsere Kunden kontaktieren. Nicht alle LKWs fahren im Einschichtbetrieb, viele fahren im Zweischichtbetrieb. Es macht Sinn, eine DC-Schnellladeinfrastruktur aufzubauen, auch für Subunternehmer oder Partner, die man hat. Und das ist gut, das brauchen wir. Wir brauchen viel DC-Depot-Laden. Und wir hatten letztes Jahr schon mal einen Förderaufruf dazu. Die Spedition, mit denen ich im Kontakt war, die meisten hatten da keinen positiven Bescheid bekommen, beziehungsweise ich glaube, ich kenne fast gar keine. Das war ja auch nach dem Windhundprinzip. Das ist halt das Traurige, dass das ist gut gemeint, aber es erzeugt leider mehr verbrannte Erde, also mehr Frustration, weil es immer für unsere Kunden ein zusätzlicher Aufwand ist, sich so ein Förderprogramm da durchzuklicken. Ich meine, das letzte war jetzt schon leichter gestaltet, verhältnismäßig vom BMDV, aber da kamen trotzdem noch viele Rückfragen und am Ende eine Ablehnung und dann ist die Frustration hoch. Und das ist, deswegen bin ich eigentlich, sag ich mal, eher darüber, ich finde, die CO2-Steuer ist natürlich sehr hoch und kam sehr plötzlich, aber du hast da nicht den Bürokratieaufwand, ne? Also wenn man jetzt generell Geld für die Branche gibt oder auch das KSNI war auch mit viel Bürokratieaufwand behaftet, sodass wir auch ein lachendes und ein weinendes Auge haben, dass es jetzt vorbei ist, weil das andere ist halt, das Warten ist vorbei, ne? Weil jeder ja immer noch das Gefühl hat, oh, vielleicht kommt noch irgendwo eine Förderung und vielleicht mache ich jetzt, wenn ich jetzt zugreife, eine falsche Entscheidung, weil es in einem halben Jahr wieder billiger ist, weil irgendeine Förderung kommt. Ja, dadurch haben wir wurde viel gewartet und das, ich hoffe trotzdem, dass wir einfach möglichst viel Ladeinfrastruktur an Depots jetzt aufbauen mit dem neuen Förderprogramm.
Trotzdem könnte man ja denken, dass ihr als Hersteller euch eher gefreut hättet über eine Förderung, die sich auch um die Anschaffung von Fahrzeugen dreht.
Die Einschätzung von uns ist, dass wir insgesamt in dem deutschen Markt wirklich man hatte mehr Erwartung dafür, weil es hat so sehr viel eben, dass wir mit Kunden gesprochen haben und über ein Jahr lang und gesagt haben, ja, wenn dann die Förderung aufgeht, dann setzen wir uns damit auseinander. Und dann kam jetzt keine Förderung mehr und dann ist es irgendwie für den Kunden auch das Thema tot. Und das ist natürlich super traurig. Und wir sehen es in manchen anderen Ländern, ne, auch im Pkw-Markt, siehst du es jetzt in Nachbarländern, wo vielleicht auch nicht immer ganz so stark gefördert wurde, aber dass es eigentlich besser funktioniert, weil diese Signale, dieses Hin und Her aus der Politik, viel Förderung, oh, jetzt auf einmal gar nichts mehr, das erzeugt halt super viel Unsicherheit im Markt.
Das heißt, das Ende dann auch der KSNI-Förderung, hat das da bei euch auch so einen richtigen Knacks dann gegeben? Oder wie hat sich das in den letzten Monaten bei euch dann auch so entwickelt? Stichwort Verunsicherung.
Also wir haben halt, sag ich mal, mit vielen Kunden darauf gewartet, ja, auf das letztes Jahr, auf das Quartal 3, dass die Förderung aufgeht und dann wir gemeinsam mit denen einen Antrag stellen. Und dann kam es nicht, genau. Und jetzt gucken wir, dass wir das anders Angebote schnüren für den Kunden. Und ich meine, wir haben ja, sag ich mal, traurig für unsere Kunden, weil für viele die Maut auch nicht weitergeben konnten und deswegen wirklich große Probleme hatten. Das kann ich immer mitfühlen. Aber für mein Thema jetzt, für Elektro-LKWs, dann Gott sei Dank die Maut. Ne? Und die ist natürlich der andere Faktor, der den TCO massiv beeinflusst. Und deswegen rechnen sich jetzt trotzdem die LKW und jetzt rechnen wir auch nicht damit, dass nochmal ein KSNI aufgeht und jetzt werden trotzdem, also wurden trotzdem schon einige LKWs verkauft jetzt seit Anfang des Jahres. Und die fahren auch dieses Jahr noch los bei uns. Das ist auch was Besonderes, weil können ja liefern.
Das ist immer die Frage, wann sie dann ankommen, genau. Ja. Wenn wir nochmal zurückkommen zu eurem 360-Grad-Ansatz oder eurer Unterstützung bei den Unternehmen, bei der Transformation, ist das Thema dann Energieerzeugung auch dann Teil davon? Also sagt ihr auch hier, ihr habt auch Flächen, baut euch eine PV-Anlage, wenn man es mal so ganz simpel sagen soll, oder sagt ihr, okay, das ist dann doch nicht mehr euer Metier, da haltet ihr euch dann raus?
Nee, also tatsächlich auch ein interessanter Punkt. Ich hatte ja jetzt schon mal einmal die Kollegen erklärt, die wirklich die Flottenbetreuung bei uns machen und auch und das im Feld haben. Dann gibt's meine Position, die, sag ich mal, den 360-Grad-Ansatz oder den Kunden dann viel mit drunter betreut. Und es gibt tatsächlich eine dritte Person im Team, das ist der Charging Specialist oder eine dritte Rolle bei uns. Und die machen auch das ganze Partnermanagement. Das heißt, welche Ladeinfrastruktur eignet sich überhaupt bei dem Kunden? Genau, am Ende auch, wie viele LKWs möchtest du haben in Zukunft? Welchen Trafo brauchst du? Welche, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, müssen wir, glaube ich, noch mal schneiden. Aber welche Partner haben wir auch? Also wir haben auch wirklich so ein Partnermanagement, wo wir dann gucken, welche Firma eignet sich jetzt in deiner Region, hat Installateure bei dir in der Region, um dann dir auch Photovoltaik aufs Dach zu bringen und dass es genau gesamtheitlich passt.
Sehr schön. Gut, ein weiteres relativ aktuelles Thema, über das ich mit dir gerne sprechen würde, wären die Wirtschaftsweisen, habe ich schon zum Anfang einmal angeteasert. Letzte Woche, glaube ich, gab es ein Frühjahrsgutachten und meistens sind sich diese fünf Wirtschaftsweisen jetzt ziemlich einig und jetzt beim Thema Güterverkehr hat sich Veronika Grimm, Professorin an der TU in Nürnberg, quergestellt, kann man sagen, hat bei einem Thema sich anders geäußert. Vier von den Wirtschaftsweisen haben gesagt, okay, Ladeinfrastruktur für E-LKW, darauf sollten wir uns konzentrieren. Und Frau Grimm hat gesagt, Deutschland besitzt bei Wasserstoff schon die meisten Patente und ist technologisch führend. Und langfristig brauchen wir beide Technologien oder sogar mehr. Und wir sollten diesen Markt, auch nochmal ein spannender Aspekt, nicht den USA oder China überlassen. Das ist leider nochmal, weiß nicht, ob wir die Kurve auch noch drehen wollen. Genau. Wir haben jetzt bei euch aus Gründen erstmal nur über E-LKW gesprochen. Vielleicht stellen wir gleich auch nochmal, warum ihr nicht auch einen Wasserstoff-LKW im Portfolio habt. Aber vielleicht erstmal ganz allgemein die Technologiefrage. Meinst du, der E-LKW wird am Ende so gut sein, dass er für alle Einsatzgebiete ausreichend ist? Oder wird es den Mix eh geben müssen?
Ich glaube, es wird ein Stück weit einen Mix geben. Ich mag die Diskussion um den Mix aber nicht, weil sie dann häufig mit dieser Abwartehaltung kommt. Ne? Das ist auch, ich habe das zu dir vorhin schon mal gesagt, wir haben auch Kunden, die sagen, und macht ihr noch E-LKW oder könnt ihr schon Wasserstoff? Und dadurch kommt zu einer Haltung, dass es eine Übergangstechnologie ist. Und das ist es aber nicht. Ich glaube einfach ganz klar, wenn man sich die Kette anguckt, wenn bei einem LKW, viele von den Hörern werden es auch kennen, wenn ich einen LKW mit Wasserstoff betreibe, dann muss ich erst den Wasserstoff erzeugen durch einen Elektrolyseur und da geht mir unter Umständen schon mal die Hälfte der Energie flöten, dann muss ich das in einen Hochdrucktank machen, da geht mir nochmal so um die 20% flöten und dann wieder in eine Brennstoffzelle. Und das heißt, am Ende für jeden LKW, den ich mit Wasserstoff betreibe, könnte ich mit derselben Energie drei Batterien elektrisch betreiben. Und bei E-Fuels ist es eigentlich noch schlimmer für jeden. Mit E-Fuels könnte ich eigentlich sechs batterieelektrische betreiben. Und deswegen ist es ganz klar, einfach aus Sichten der Energieeffizienz wird der allergrößte Teil, alles, was batterieelektrisch geht, wird batterieelektrisch werden. Und die Diskussion führt häufig dazu, dass wir heute noch in so eine Haltung kommen, wir können jetzt noch abwarten. bis die anderen Technologie kommen, bis die E-Fuels produziert werden in Massen oder bis der Wasserstoff produziert wird. Und das ist es genau nicht. Wir müssen jetzt batterieelektrisch machen, was batterieelektrisch geht, und dann wird es irgendetwas geben, irgendeinen Spediteur, haben wir ja auch, die irgendwie jetzt von heute nach morgen ganz schnell nach Frankreich müssen, und die fahren mit 2 Fahrern und haben auch nur eine Viertelstunde Pause, oder die fahren noch woanders hin, wo wir jetzt gar nicht beeinflussen können, ob Ladeinfrastruktur aufgebaut wird, irgendwo in Osteuropa. Und wenn da Wasserstoff verfügbar ist, dann ist Wasserstoff sicherlich die bessere Wahl. Aber das wird einfach prozentual meiner Ansicht nach weniger als 10% der Verkehre ausmachen in Europa. Und deswegen sollten wir, ne, aus Energieeffizienzgründen, am Ende auch aus Flächengründen, wir wollen den Großteil der Energie, den wir für unsere Logistik brauchen, wollen wir ja nicht importieren. Ja, da haben wir auch was gelernt, glaube ich, industriepolitisch. Wir wollen es ja hier erzeugen, und damit wir nicht einen unendlichen Flächenkampf haben, ja, wollen wir, dass möglichst wenig wir quasi für unseren Straßenverkehr möglichst wenig Fläche brauchen für Photovoltaik und Windenergie. Und wenn wir das angucken, das ist ja nicht irgendwie, wir reden ja nicht um 20% mehr Fläche, sondern wir reden einfach sofort das Dreifache, ne? Und deswegen ist, glaube ich, klar, dass ein Großteil batterieelektrisch sein wird, und deswegen sollten wir da auch drauf setzen. Und dann kommt, und das sind wir vielleicht an dem Punkt auch nochmal zu sagen, über Cellcentric, also wir sind als Volvo Group, Renault Trucks, Teil der Volvo Group. Cellcentric ist ein Joint Venture mit Daimler Trucks, und darüber bringen wir auch Wasserstoff-LKWs auf die Straße, aber man sieht auch dadurch, dass man da die Entwicklungskapazitäten zusammenwirft, versucht man da auch nochmal Kosten zu sparen, und es wird einfach, genau, würden 2027, 2028 frühestens Fahrzeuge geben, und die werden einen verhältnismäßig kleineren Markt bedienen im Vergleich mit Elektro-LKW.
Okay, das ist schon meine übernächste Frage vorweggenommen. Also es wird in 3-4 Jahren dann auch Renault Trucks mit Wasserstoffantrieb geben.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also 3-4 Jahre, aber dann, ja, vielleicht auch 5, aber okay. Ja.
Sehr gut. Es gibt eigentlich immer 2 Argumente gegen den E-LKW in Anführungsstrichen. Eines ist die Reichweite, das andere ist die Ladezeit. Wenn du so auf die Batterieentwicklung, du hast eben auch schon Batterie der nächsten Generation geblickt, wie ist denn da so deine Aussicht? Was glaubst du, was ist da die Entwicklung? Wie schnell wird es da Technologieschritte auch geben bei diesen beiden Themen?
Schnell, also wir haben jetzt momentan ja den Ansatz, unsere E-LKWs, die sind noch im Prinzip im PKW-Markt, sagt man immer, Conversion Design oder Purpose Design, ne? Also das eine ist quasi ein umgerüstetes Fahrzeug und das andere ist ein Fahrzeug, was dediziert nur für den Elektroantrieb gemacht ist, wäre dann Purpose Design. Und eigentlich sind alle LKWs gerade eben noch Conversion Design, das heißt, alle LKWs haben eigentlich noch das Chassis, die Grundstruktur von einem Verbrenner, und kriegen dann quasi außen Batterien dran, haben ja teilweise auch noch ein Getriebe und Kardanwelle wie beim Verbrenner, und dadurch haben wir da auch im Prinzip noch viel Optimierungspotenzial. Also wenn wir jetzt mal auf die E-Achse setzen, dann kriegen wir schon mal noch ein Batteriepaket wahrscheinlich mehr mit rein. Wenn wir uns dann angucken, wenn wir irgendwie Batterien nicht mehr nur noch an der Außen am Chassis haben, sondern vielleicht auch reinbekommen ins Fahrzeug. Das muss ich gerade überlegen, fällt mir der Begriff nicht ein. Aber dann wird im Prinzip, momentan würde ich sagen, wenn du dir so die Batteriepakete anguckst, dann ist das allerwenigste, wahrscheinlich weniger als 10% der Materialien sind Aktivmaterialien, die wirklich Batterie sind. Und das allermeiste ist Stahl und Sicherheit, was außenrum ist, und die verpackte Zelle, der verpackte Modul und der verpackte Batteriepaket. Und da haben wir natürlich super viel Optimierungspotenzial. Das kann man ja auch immer im PKW-Markt sehen, wie viel da noch möglich ist. Und das werden wir beim LKW jetzt erst schrittweise erschließen. Wie gesagt, wir sind ja irgendwo in den Tausenden von den Stückzahlen. Im PKW-Markt sind wir schon 1 Million, und bis dahin ist noch viel Luft, und bis dahin wird auch, ich kann mindestens auch einmal 50% Reichweitenwachstum und wahrscheinlich bis 2030 sogar noch ein zweites Mal sehen, und dann bleibt auch einfach wenig Luft, wo ich dann, ne, wie weit kann ich in 4,5 Stunden fahren mit 85, also wie viel Reichweite brauche ich dann?
So weit kommst du dann auch nicht.
Ja. Genau, also und da wird schon eigentlich das meiste in Deutschland batterieelektrisch möglich sein und gemacht werden.
Alles klar. Sehr gut, jetzt haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr viele Themen hier abgedeckt in den letzten knapp 45 Minuten. Ich schaue schon mal auf die Uhr. Wir haben ja kein Zeitlimit, das ist ja schön beim Podcast. Wir können so lange reden, wie wir Zeit brauchen. Du hattest erzählt, dass ihr demnächst noch ein Event habt zu dem Thema. Vielleicht können wir da einmal ganz kurz drauf blicken. Was ist da genau vor euch geplant? Jetzt hast du auch gesagt, den Austausch suchen ist ja auch ganz wichtig bei dem Thema.
Ja, genau. Also das kann ich ja auch nochmal vielleicht ganz kurz erzählen. Wir haben natürlich gemerkt, ne, das politische Hin und Her, der Klima- und Transformationsfonds wird vom einen auf den anderen Tag eingestampft und es hat einfach viel Verunsicherung erzeugt und vielleicht auch ganz interessant, weil wir dann manchmal das Gefühl haben, die E-Mobilität geht zurück. Das ist aber ein sehr deutsches Phänomen, dass wir in Deutschland jetzt irgendwie im Quartal 1 weniger E-Fahrzeuge verkauft haben. Der ganze Rest der Welt, in Frankreich sind es 30% mehr, in China sind es 17% mehr. Überall geht die Elektromobilität weiter voran. Und jetzt sind wir ja alle, sag ich mal, Befürworter der Elektromobilität und wollen auch, dass es auch in Deutschland vorangeht. Und dann haben wir gesagt, was können wir jetzt eigentlich machen in dieser Unsicherheit? Wir müssen halt ein bisschen für Aufklärung sorgen. Wir müssen auch darüber reden, weil momentan denkt jeder, oh, die Förderung ist weg, jetzt lasse ich das Thema auch wieder liegen, jetzt schauen wir das in 2 Jahren wieder an. Und so ist es ja nicht, ne? Wir haben dennoch die Maut und wir haben dennoch, wie gesagt, TCOs zwischen 30.000 und 70.000 Kilometer, wo sich LKWs durchaus rechnen, wenn ich jetzt nicht irgendwie Strom 50 Cent oder mehr zahle, ne? Und genau, und deswegen haben wir gesagt, machen wir mal ein Event, um generell laden da Spezialisten ein zu dem Thema CSRD. Da gibt es auch viele Startups, die sich mit der Berichtspflicht auskennen, auch zum Thema E-Flottenmanagement. Wir zeigen mal, wie wir solche Dekarbonisierungspläne machen. Die Kollegen von Kühn und Nagel werden nochmal deren Book-and-Claim-Konzept auch zum Thema HVO vorstellen, wenn du dann CO2-freie Transporte buchen kannst, ihre Transportunternehmer ein Stück weit mitnehmen. Kollegen von Shell zeigen, was sie mit SBRS können. Und da machen wir quasi als die Partner, sag ich mal, Renault, dann die Kühne Logistics University, der Digital Logistics Hubs, Shell und Kühne und Nagel, wir haben es zusammengeschlossen und machen dieses Event am 27.06. Und wer jetzt gesagt hat, oh, das hört sich spannend an und die Themen, über die ich rede, hört sich auch spannend an, der kann dann da auch vorbeikommen und sich auch einen LKW angucken, den stellen wir auch vor die Tür und vielleicht einfach eine Mail an Elektromobilität mit ae@renaulttrucks.com und dann, genau, wenn ihr aus der Branche seid, schicke ich euch gerne eine Einladung.
Die Infos packen wir auf jeden Fall immer nochmal in die Shownotes und ich glaube, wer sich sonst noch informieren will, kann sich bei mir oder auch bei dir per LinkedIn oder die bekannten Kanäle sicherlich dann auch herausfinden, wie es dann mehr dazu gibt. Sehr gut. Ja, und ich muss schauen, ob ich dann vielleicht auch den Weg dann finde. Die Wege sind ja kurz in Hamburg, mal sehen.
Ja.
Sehr gut. Vielleicht noch ein Thema abschließend, weil wir jetzt also Unsicherheiten, Blick in die Zukunft und E-LKW. Ein Thema, was mir immer wieder begegnet ist, wenn irgendwann wir alle privat PKW und die LKWs auch elektrisch betrieben sind und alle gleichzeitig laden, dann kollabiert das Netz, dann geht überall das Licht aus. Kannst du die Angst nehmen oder wie blickst du auf dieses Thema?
Also tatsächlich, wenn alle ihren PKW oder LKW gleichzeitig laden würden, dann würden wirklich die Lichter ausgehen. Das ist ganz einfach so, aber das ist ja statistisch zum Glück nicht so. Aber das eine, was wir dafür natürlich brauchen, ist ein Stück weit ein Smart Grid. Ne? Also wenn ich abends um 18 Uhr meinen PKW anstecke oder meinen LKW und gleichzeitig gehe ich rein und schalte die Herdplatte ein, dann ist einfach ein hoher Peak-Stromverbrauch. Aber das Auto muss eigentlich gar nicht zu dem Zeitpunkt laden. Es kann dann entweder nachts um 2 Uhr laden, wenn der Windstrom verfügbar ist, oder am nächsten Morgen um 6 Uhr laden, wenn die Sonne aufgeht. Aber das ist einfach ein Stück weit die Ladeintelligenz, dass die Fahrzeuge dann laden, wenn erneuerbare Energien im Überschuss da sind. Das bringt uns schon mal sehr viel und auch, also sowohl für PKW als auch für LKW. Und dann ist das andere so, genau, also wenn wir uns den Strombedarf in Deutschland angucken, dann haben wir, glaube ich, letztes Jahr 620 Milliarden Kilowattstunden, 620 Terawattstunden Strom gebraucht. Und wenn man sich jetzt den PKW-Verkehr anguckt, wenn wir den, jetzt reden wir über ein Jahr bis 2035 oder bis dann, sage ich mal, bis keine Verbrenner mehr zugelassen werden, also irgendwie 2040, bis er dann wirklich voll elektrifiziert wäre, dann kämen für den 150 Terawattstunden Energiebedarf obendrauf und für den LKW-Verkehr, wenn wir die 3,5 Millionen LKWs alle elektrisch machen, N1, N2, N3, kämen etwa nochmal 50 Terawattstunden obendrauf, sodass man sagen kann, ne, also 600 und dann kommen nochmal 200 obendrauf bis 2040. Das ist dann pro Jahr nicht mal so 1,5% etwa, was wir die Stromnetze ausbauen müssen und was wir dann zusätzlich im Strom brauchen. Das heißt aber nicht, dass es lokal nicht trotzdem Probleme gibt im Verteilnetz. Ich sage nur, generell ist dieser Strombedarf, das ist, was wir da zusätzlich brauchen, das ist etwas, was durchaus leistbar ist. Und da wurde schon Größeres geschafft in der Geschichte. Aber regional, dass der Verteilnetzbetreiber den Trafo, die Lieferzeiten, den der Spediteur braucht, das kann trotzdem mal 18 Monate oder mehr dauernden Trafo. Deswegen, dass ich quasi auch in meinem Industriegebiet den Strom verfügbar habe, darum muss man sich schon kümmern. Und das kann auch mal eine Zeit lang dauern. Deswegen würde ich da empfehlen, frühzeitig mit anzufangen, dass wir im Prinzip da, dass die Netzbetreiber auch merken, wie groß der Bedarf ist und da auch tätig werden und zusätzliche Kapazitäten aufbauen.
Ich glaube, früh anfangen, das ist jetzt schon häufig klar geworden, ist nie verkehrt, aber wenn du schon sagst, es ist gut handelbar, aber klar, es zeigt wieder, dass natürlich das ganze Thema Transformation in vielen Bereichen ineinander spielen muss, damit das Ganze dann auch funktioniert. Was auch noch ein Thema oder ein Kritikpunkt ist, mit dem ich dich nochmal konfrontieren möchte, ist das Thema CO2-Fußabdruck der Batterie. Da gibt's ja auch Stimmen, die sagen, ja, das ist eine Katastrophe.
Ja, also das ist natürlich, da sprechen wir auch häufig drüber, ne? Elektromobilität ist nicht irgendwie heilig. Also es gibt auch jede Form der Mobilität ist immer ein Eingriff in unsere Umwelt und das ist so ein bisschen manchmal die Erwartungshaltung. Jetzt ist die heilige Elektromobilität und da muss aber auch Kobalt geschifft werden in Afrika. Es hat alles immer einen Einfluss. Beim CO2-Fußabdruck ist tatsächlich so, dass es relativ flott kompensiert wird. Ich mache immer gerne die Rechnung, ne, dass ich sage, okay, eine LKW fährt 50.000 Kilometer im Jahr, ja, so ein kleiner braucht 20 Liter Sprit, das macht dann 10.000 Liter Sprit oder 10.000 Liter Diesel, sorry. Und die 10.000 Liter Diesel, da kann ich eigentlich, wenn ich Well-to-Wheel diesen Diesel betrachte, kann ich jeden Liter Diesel sagen, jeder Liter Diesel erzeugt 3,15 Kilogramm CO2. Das heißt, die 10.000 mal die 3 komme ich auf etwa 30 Tonnen CO2, was mir mein Diesel-LKW im Jahr erzeugt. Und dann kann ich sagen, so ein kleiner LKW hat durch die Batterie etwa 20, 23 Tonnen mehr CO2 in der Produktion erzeugt. Das heißt, er hat natürlich einen größeren CO2-Fußabdruck, aber bei einem normalen LKW, der 50.000 Kilometer fährt, ist es in einem Dreivierteljahr ungefähr, ist dieser mehr CO2-Fußabdruck kompensiert. Und das ist bei PKWs ja auch ähnlich, ne? Da sagt man auch irgendwie zwischen 40 und 70.000 Kilometer ist der CO2-Fußabdruck der Batterie kompensiert. Beim LKW ist das Gleiche eigentlich nur in größeren Größenverhältnissen und der LKW fährt insgesamt noch viel mehr Kilometer. Also der fährt auch mal 600.000 Kilometer mit der ersten Batterie und dann ist natürlich der CO2-Fußabdruck stark kompensiert. Und wenn ich dann noch auf erneuerbare Energien setze, auf Photovoltaik und Wind oder einen Ökostromtarif habe, dann sage ich mal Gesamtlebenszyklus durchaus 90% und mehr CO2-Einsparung.
Ich glaube, ganz wichtig ist trotzdem immer dabei, dann offen damit umzugehen, dass es natürlich trotzdem auch Emissionen gibt, die irgendwo entstehen. Ja. Und wie du schon sagst, man kann jetzt nicht sagen, der ELKW ist jetzt irgendwie komplett klimaneutral. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber wenn du es so erklärst, dann ist es, glaube ich, auch für viele verständlich, wo denn da die Vorteile liegen. Gut, Felix, ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viele Themen jetzt schon besprochen. Und ich glaube, man hat schon anklingen lassen, wir könnten auch noch viele Themen vertiefen. Und vielleicht machen wir das auch gerne an anderer Stelle. Ich glaube, das Gespräch können wir gerne an anderer Stelle weiterführen. Wenn du jetzt nicht noch ein großes Thema hast, würde ich das Gespräch gerne mit drei kurzen Fragen beenden, die du hoffentlich auch möglichst kurz beantworten kannst.
Okay, ich versuch's.
Du bist nicht darauf vorbereitet, aber du weißt, der Podcast lebt von Spontanität. Dann geht's los mit der ersten Frage. Wenn unsere Zuhörer nur eins mitnehmen sollen aus diesem Podcast, es waren viele Infos, aber wenn du sagst, eins sollen sie sich merken, was wäre das?
Jetzt anfangen.
Sehr gut, kurze Antwort. Frage Nummer zwei. Wie optimistisch bist du, dass der Straßengüterverkehr seinen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele in Europa leisten wird?
Durchaus optimistisch. Ich glaube, das können wir noch schaffen. Ich glaube, wir kommen noch vor die Welle.
Sehr gut. Und Frage Nummer drei. Welchen Tipp aus deinem Privatleben kannst du unseren Zuhörern noch für mehr Nachhaltigkeit mit auf den Weg geben?
Da möchte man so ungern irgendwie der Moralapostel sein. Also was ich gemerkt habe, in der Bahn arbeiten. Genau, also gerade nach Workshops oder was auch immer, man kann super viel wegarbeiten, wenn man sich erstmal drauf einlässt. Laptop aufschlagen ist schwierig, aber wir fahren alle viel mehr Bahn. Ne? Also unser Headquarter ist in München und früher, glaube ich, sind traditionell in der Truckbranche viele mit PKW gefahren dahin auch und mehr mit der Bahn und auf jeden Fall nicht mit dem Flieger. Ne? Wir fliegen eigentlich deutschlandweit nicht mehr.
Und wenn es machbar ist, hast du ja heute vorgemacht, kann man auch mal mit dem Fahrrad zum Termin kommen.
Das ist noch besser, aber auf die Speditionshöfe jetzt irgendwo außerhalb der Stadt ein Fahrrad ist schwierig.
Ist ja nicht so attraktiv, das ist wohl richtig. Aber genau, da gibt es ja verschiedene Mittel und Wege. Ja, Felix, vielen Dank schon mal soweit. Ich glaube, wir haben
einen guten
Überblick geschafft über das, was ihr macht mit Renault, aber auch was also generell aktuell in der Branche los ist. Und ich glaube, wir werden mit der DVZ oder auch der Zero by DVZ noch viel zu berichten haben und wir bleiben an den Themen dran und freuen uns auch dann im nächsten Podcast da weiter zu berichten. Mal sehen, ich kann noch nicht verraten, wer im nächsten Podcast bei uns hier zu Gast ist. Ich kann aber schon sagen, dass es wahrscheinlich nicht um Straßengüterverkehr geht. Da muss ich dich wahrscheinlich ein Stück weit enttäuschen, aber wir werden auch das Thema demnächst nochmal betrachten.
Ja, dann, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Dann, liebe Zuhörer, sind wir jetzt am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Vielen Dank für das Interesse. Diesen Podcast können Sie wie gewohnt auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Fragen, Anregungen oder Kommentare gerne direkt an redaktion@dvz.de. Felix, dich erreicht man wahrscheinlich am besten per LinkedIn oder gibt es einen anderen Kommunikationskanal, den du bevorzugst?
LinkedIn ist leicht, aber es gibt ja auch viele, die keine LinkedIn haben und können mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Das ist felix.schleret@renault-trucks.com.
Genau, und mich erreichen Sie sonst auch direkt unter wit@dvz.de. Da gibt es sicherlich eine Möglichkeit, nochmal mit uns in Kontakt zu treten. Dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Frederik Witt und gegenüber von mir sitzt
Felix Schleret.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.